willkommen bei unserer neuen Folge im Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute Kaya, Luisa und Annika.
Hallo.
Hallo.
Als Gästin haben wir heute Nadine Eschrig bei uns sitzen.
Hallo.
Sie ist Psychologin und macht gerade die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin und arbeitet bei uns im Team als Beraterin. Dabei hat sie den Schwerpunkt Coaching. Coaching ist heutzutage ja in aller Munde und bestimmt haben auch viele von euch schon mal einen Coach oder eine Coachin aufgesucht. Oft sind die Menschen begeistert und können viel daraus mitnehmen. Manchmal gibt es jedoch auch unseriöse AnbieterInnen, die bei ihren KlientInnen großen Schaden anrichten. Genau darüber sprechen wir heute mit Nadine und vor allem auch, wie man seriöse von unseriösen AnbieterInnen unterscheiden kann.
Ja, Nadine, richtig schön, dass du heute dabei bist. Und bevor wir uns gleich mit den spannenden Fragen auseinandersetzen, habe ich noch eine ganz wichtige Frage zu Beginn. Was hast du denn für einen Gegenstand mitgebracht, den du mit Zebra verbindest?
Also ich habe einen Zebra-Kugelschreiber mit. Wir haben hier so ein, ja, wie so ein Merchandise-Produkt und den habe ich irgendwie immer im Rucksack. Hier fliegt er überall rum, daheim und ja, es ist auch nicht nur einer, es sind vermutlich 10 und jedes Mal wird es einer mehr. Aber genau, er ist immer dabei.
Mhm. Und was verbindest du mit diesem Kugelschreiber?
Tatsächlich, als ich so drüber nachgedacht habe, ist es so ein bisschen wie mit den Themen, die wir hier bei Zebra auch, ja, die uns hier beschäftigen, dass auch so Weltanschauungsfragen auch immer so allgegenwärtig sind, ob es jetzt hier in der Arbeit mit Klienten ist, in der Arbeit mit Patienten, abends mit Freunden, nach Feierabend, irgendwie, ja, kommt das auch immer zum Thema.
Ja, stimmt, ist ein guter Punkt, ja.
Okay, ja, bevor wir jetzt richtig in die Thematik einsteigen, würden sich unsere ZuhörerInnen bestimmt freuen, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen mal so die Frage, was ist eigentlich dein beruflicher Hintergrund und wie landet man denn da?
Also ihr habt ja schon ein bisschen gesagt, ich habe erstmal Psychologie studiert und habe dann die Ausbildung zur Psychotherapeutin begonnen, Verhaltenstherapie mit Schwerpunkt eben Erwachsene. Genau, und das ist so mein Hintergrund. Kenne Sarah schon seit meinem Studium, seit einem Praktikum und fand immer sehr spannend, was sie gemacht hat. Und
also Sarah ist unsere Chefin,
genau,
hier, gell?
Genau, Sarah Pohl. Und so bin ich dann auch wieder hier reingerutscht mit bei Zebra.
Und was ist jetzt genau dein Schwerpunkt hier in unserem Zebra-Team?
Also zu Beginn habe ich ganz viel mit Verschwörungstheorien gearbeitet, aber mittlerweile ist es so ganz bunt geworden und es macht mir aber auch Spaß, mich immer wieder in auch die neuen Themen einzufuchsen.
Sehr schön.
Und heute eben mit Coaching.
Genau.
Und die perfekte Überleitung.
Da haben wir uns auch gedacht, dass wir uns am Anfang noch ein bisschen den Begriff Coaching einfach ein bisschen anschauen. Und deswegen wäre jetzt mal so die erste Frage, was versteht man denn eigentlich unter Coaching?
Also Coaching ist so ein Sammelbegriff für so eine ganzheitliche Lebenshilfeberatung aus verschiedensten Bereichen. Also man kennt ja sowas wie einen Sportcoach, Ernährungscoach, Beziehungscoach, Lifecoach, Fitness-Finanzcoach oder auch Führungskräfte-Coaching. Also es ist ja ganz bunt sozusagen, wo die Person eines Coaches, einer Coachin auftreten kann. Genau.
Und was macht denn da so ein Coach? Also woran arbeitet der dann mit einem? Du hattest ja jetzt schon ein paar Beispiele gesagt.
Es geht sozusagen meist in einem eher umrissenen Rahmen eben um die Weiterentwicklung sozusagen von einem selber, dass man neue Perspektiven erarbeitet, vielleicht auch Veränderungen einleiten kann. Ja.
Das finde ich, das klingt jetzt auch erstmal irgendwie nach was ein Therapeut oder eine Therapeutin auch irgendwie machen könnte. Was ist da denn so der Unterschied zwischen Therapie und Coaching
jetzt? Also das ist ein wichtiger Punkt. Es hat auf jeden Fall eine große Schnittmenge, kann man erstmal sagen, was auch vielen Umständen, Rahmenbedingungen geschuldet ist, unter anderem auch der Versorgungslage, aber generell würde ich sagen, ist ein Coaching sollte aus Nutzen und nicht aus Not stattfinden, um das mal abzugrenzen. Also eine Therapie würde ich empfehlen, wenn jemand wirklich psychisch belastet ist, das auch Themen sind, die einen schon länger begleiten, vielleicht aus der Kindheit auch, und ein Coach hilft sozusagen bei einem eher sehr umrissenen Gebiet und kann natürlich keine Depression in dem Sinne behandeln.
Wir sind da jetzt auch keine TherapeutInnen und arbeiten hier in der Funktion, sondern haben ja auch eine Beratungsstelle. Mhm. Könntest du vielleicht da nochmal irgendwie sagen, was da der Unterschied dann ist zwischen Beratung und Coaching?
Genau, also der Begriff Berater ist eigentlich genauso wenig geschützt wie der Begriff Coach. Das ist auch das Schwierige daran. Aber eine Beratungsstelle hat ja oft einen Träger, sei es staatlich, sei es kirchlich oder ist auf ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel eine Suchtberatung oder so, zugeschnitten und hat deshalb auch entsprechende Qualitätsvorgaben und auch entsprechendes Fachpersonal. Und das ist eben bei einem Einzelcoach oder Einzelberater manchmal schwieriger, rauszufinden.
Mhm. Und wie erklärst du dir dann, dass es so einen großen Markt gerade für Coaches dann gibt?
Also ich würde sagen, Sinnsuche ist ja ein ganz basales menschliches Bedürfnis, auch eins der Grundbedürfnisse. Nichtsdestotrotz ist ja in den letzten Jahren allein durch die Pandemie, durch den Klimawandel, durch die ganzen Unsicherheiten im Außen, jetzt nochmal der Krieg und was noch alles so los ist in der Welt, ist natürlich noch mehr Unsicherheit im Außen und der Wunsch irgendwie, das, was man irgendwie kontrollieren kann, also an sich selber zu arbeiten oder sich selber weiterzuentwickeln, das nimmt natürlich zu. Und auch gerade in solchen Zeiten der Wunsch nach Klarheit, nach jemandem, der vielleicht ganz genau sagen kann, was gut oder was nicht gut ist, das ist, glaube ich, schon so ein Phänomen, was im Moment vielleicht noch mal mehr zum Tragen kommt.
Das ist auch eigentlich jetzt so ein ganz gutes Stichwort, weil genau damit haben wir ja auch in unserem Beratungsalltag zu tun. Und vielleicht wäre es mal so ganz interessant, irgendwie Zahlen zu haben oder wie viel Prozent der Beratungen finden eigentlich rund um das Thema Coaching hier jetzt statt?
Also ich habe mal geschaut in die Doku. Also es sind so um die 10% der Fälle rufen an, sozusagen unter Etikett Coaching. Tendenz unserem Gefühl nach steigend aktuell.
Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu meinen Fragen. Also es scheint ja, als würden Coaches auch existieren, die eben bestimmte Risiken bieten. Mhm. Und woran würde ich denn beispielsweise erkennen, dass ein Coach unseriös ist?
Also da haben wir hier so Flyer, die gucke ich mir auch ganz gerne mal an. Und da sind auch so Kriterien aufgeführt, wobei man aufmerksam werden sollte, was so Zeichen sind für Unseriösität bei einem Coach.
Wollen wir die mal zusammen anschauen, was es da so gibt?
Genau. So, du hast ja gerade gefragt, was so ganz typisch ist. Was mir da direkt einfällt, ist, wenn jemand sagt, eine oder ein Coach, wenn es ihnen besser geht, dann liegt es an mir, und wenn es ihnen nicht besser geht, dann strengen sie sich nicht genug an oder dann stehen sie nicht richtig dahinter oder sie haben irgendwelche inneren Blockaden. Das ist so eine sogenannte Selbstimmunisierungsstrategie, also dass immer der Klient, Klientin schuld ist und nicht der Coach.
Ja, sozusagen alles, was funktioniert, hat der Coach erreicht, und alles, was nicht funktioniert, liegt dann eben am Klient.
Genau, richtig. Klientin. Schwierig natürlich.
Ja, das stelle ich mir auch ganz schön belastend vor irgendwie, oder? Also gerade wenn Sachen nicht funktionieren und dann irgendwie die Schuld dann auch immer nur bei einem selber dann man suchen soll, dass gerade wenn es einem nicht gut geht,
Klingt unseriös. Was sind denn noch weitere Punkte, die einen guten von einem schlechten Coach vielleicht trennen?
Also schwierig wird es auch, wenn es in so eine Art Abhängigkeitserzeugung geht. Also wenn der die Coach sicher ist, es muss noch was viel Schlimmeres dahinter liegen und man sei sich dessen gar nicht bewusst und er würde einem aber helfen oder sie würde einem dabei helfen und dafür muss man eben mehr Coaching buchen, mehr Seminare buchen, mehr Kurse belegen und genau auch so eine Art Selbstidealisierung, er oder sie wäre die Einzige, die das mit einem lösen könne, das ist dann natürlich auch mehr als auffällig.
Dass sozusagen deine Abhängigkeit entsteht.
Und es vielleicht auch dann nochmal ganz stark an der Person hängt, die das durchführt.
Gibt es manchmal dann auch Angehörige, die sich melden und sagen, hier meine Tochter, mein Sohn, gibt gerade viel Geld aus für ein Coaching und ich sehe das kritisch und so ein bisschen mit der Frage, was kann ich da tun?
Das kommt tatsächlich sehr oft vor. Ich würde fast sagen, vielleicht so oft, wie jemand anruft, der selber gerade Coaching beginnen möchte oder drinsteckt, sind es auch oft die Angehörigen, die sich Sorgen machen, die auch merken, derjenige distanziert sich vielleicht und zieht sich zurück, was auch eine mögliche Strategie eines Coaches, eines unseriösen Coaches sein kann, denjenigen eben zu isolieren, so ein bisschen aus seinem Umfeld. Und das merken die Angehörigen und denen sind dann auch, ja, gefühlt erstmal die Hände gebunden, wie sie sich da verhalten können.
Ja, ich glaube, auch noch ein ganz wichtiges Thema, was wir auch auf jeden Fall mit reinbringen müssen, ist das Thema Finanzen und Kosten. Ab wann könnte man denn sagen, es ist eine Abzocke oder es ist vielleicht auch einfach zu viel Geld für das Angebot?
Also das kann man, ist schwierig zu pauschalisieren. Ihr werdet heute merken, ich lasse mich schwer zu eindeutigen Aussagen hinreißen, aber wir kennen hier Fälle von Zehntausenden Euro bis zu Hunderttausenden Euro und das muss natürlich immer in Relation stehen zum eigenen Gehalt.
Kannst du kurz sagen, 10.000 Euro für eine Sitzung oder für...
Dann schon für längere Zeit, aber genau, die Relation ist eben, ein Beispiel wäre ein Fall, den wir hatten, eine Klientin, die ihren Ex-Partner gerne zurückhaben wollte und bei einem Liebescoach war und der hat ihr eben sozusagen diktiert, was sie ihrem Ex schreiben soll, was sie sich für ein Treffen mit ihm anziehen soll und hat dann gesagt, er bereitet einen Liebeszauber vor und dafür wollte er eben 8.000 Euro haben, was natürlich im Verhältnis dann ganz schön viel Geld ist, ganz zu schweigen davon, dass das nicht funktioniert hat. Wichtig ist eben, dass es nicht aus Not passiert und dass, genau, zum Beispiel als Vergleich, eine Therapiestunde, die die Krankenkasse übernimmt, kostet ja auch 100 Euro die Stunde. Also bei uns ist es ja schon so, dass sozusagen unser Mindset ist, was nichts kostet, ist auch nichts wert und genau, die Wirksamkeit erhöht sich natürlich schon, wenn wir auch was dafür zahlen oder wir schreiben der Person auch mehr Qualitäten und Authentizität zu.
Also damit meinst du sozusagen uns Menschen, dass wir so funktionieren. Ja. Da gibt es ja auch spannende Studien, wo dann auch ein und derselbe Wein für unterschiedliche Preise dann auch ausgeschenkt wurde und der teurer ist, schmeckt dann
besser.
Ja. Ja.
So, also genau, so einfache psychologische Effekte, die aber natürlich Wirkung haben, aber natürlich immer im Verhältnis irgendwie stehen sollten. Und genau, wenn jemand natürlich Geld ausgibt, was er sie nicht mehr hat, dann ist natürlich eindeutig eine Grenze übertreten sozusagen. Ne, wenn jemand Millionär ist und nicht in Not und da irgendwie das Geld hat und gerne dafür ausgibt, ist es anders als jemand, der sich dann aufgrund dessen verschuldet und in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist und vielleicht eigentlich besser in eine Therapie gehen sollte.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir würden den Flyer dann auch in den Shownotes verlinken, falls ihr da einfach nochmal reinschauen möchtet. Da findet ihr all die kritischen Punkte nochmal aufgelistet und könnt schauen, ob ihr dabei selbst feststellt, dass das Angebot, was ihr ausgewählt habt, vielleicht grenzhaft wird.
Genau, aber ich denke, in diesem Zuge ist es natürlich auch wichtig zu betonen, dass es neben unseriösen Coaches natürlich auch seriöse Coaches gibt. Und bei Zebra haben wir ja auch diese neutrale Haltung. Das heißt, wir sind auch immer sehr bemüht, auch wenn es Angebote gibt, die vielleicht schädlich sein können, auch zu betonen, dass es eben auch diese anderen Angebote geben kann, die auch sehr hilfreich sein können. Und da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Und zwar, was würdest du denn jemandem raten, der einen guten Coach sucht?
Genau, also jemand, der sich irgendwie wünscht, sich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, nicht aus der Not heraus, dem würde ich raten, sozusagen zu gucken, wie sind die Rahmenbedingungen zum Beispiel. Also allein erstmal daran, wie sich jemand vorstellt, was für Angebote da gemacht werden. Also Transparenz ist da ganz wichtig. Es sollte transparent sein, wie die Kosten sind, wie viele Termine man sozusagen buchen muss, also ob man gleich so ein Riesenpaket bucht oder ob man von Termin zu Termin guckt. Auch sowas wie ja, Schweigepflichtsgeschichten oder Datenschutz ist natürlich auch was grundlegend sein sollte. Also schon so ganz, ja, ganz banale Sachen könnten auch schon Hinweise darauf geben.
Gibt es denn auch sowas wie einen Verband, der Zertifikate ausstellt, dass man dann irgendwie erkennen kann, okay, das ist jetzt ein zertifizierter Coach und da kann ich mich drauf verlassen, dass da gewisse Kriterien erfüllt sind?
Das ist in Deutschland leider ziemlich schwierig. Also es gibt keinen allgemeingültigen Konsens über Ausbildungs- und Qualitätskriterien. Es gibt Verbände, die Zertifikate ausstellen. Es gibt aber auch leider viele Scheinzertifikate, also ja, Dinge, die einfach sozusagen ja keinen Wert haben. Und deshalb ist es für den Laien total schwierig, sich da durch den Dschungel der Angebote irgendwie zu hangeln.
Stellt dann ja auch fast wieder eine Gefahr dar, weil manchmal sieht man dann ja, okay, zertifiziert nach sonst was und man denkt, ja super, aber in Wirklichkeit stecken da gar keine Qualitätskriterien vielleicht hinter oder es ist gar nicht offiziell geprüft.
Ja.
Und es gibt jetzt ja auch immer mehr Szene-Coaches. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären für unsere Zuhörerinnen, was man darunter versteht.
Also unter Szene-Coaches verstehe ich sowas wie ja, Menschen, die irgendwie eine gewisse Popularität erlangt haben aufgrund von Thesen, die sie zum Beispiel vertreten oder Büchern, die sie veröffentlichen, Podcasts, die sie leiten sozusagen. Und ich glaube, jeder von uns hat da schon mal das ein oder andere gelesen und angehört, was ja auch völlig normal ist, sich mit manchen Themen zu beschäftigen oder dann sozusagen einen Einstieg zu finden.
Okay, ja, das geht jetzt schon mal so ein bisschen in Richtung meiner nächsten Frage, nämlich, ja, ist es auch in Ordnung, dann mal solchen Szene-Coaches zu folgen oder sollte man sich grundsätzlich von denen fernhalten?
Nee, also ich finde es vollkommen in Ordnung. Wir hier bei Zebra kriegen natürlich nur die Fälle mit, wo es sozusagen nicht so optimal läuft, aber es gibt ja auch unzählige Fälle, wo Menschen sich aus einem Buch, aus einer Podcast-Folge schon ganz viel rausziehen können und dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen, solange das genau eben nicht an psychische schwere Belastungen geht oder Riesensummen für Kurse und Seminare gebucht werden, würde ich sagen, ist das im Rahmen vollkommen in Ordnung.
Nimmt uns ja in dem Sinne sogar Arbeit ab.
Und es geht ja auch grundsätzlich auch immer so ein bisschen um die Passung. Also nicht jedes Angebot ist für jeden Konsument oder jede Konsumentin irgendwie das Richtige. Und das ist natürlich dann, ja, kann man auch nochmal schauen.
Genau, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. Passung stimmt.
Ja, und ich habe das Gefühl, bisher haben wir eher so ein bisschen darüber gesprochen, wenn es wirklich so in so einem 1:1-Coaching ist. Wie ist es denn eigentlich? Es gibt ja auch mittlerweile so Massencoaches, die stehen dann richtig auf der Bühne und präsentieren da und füllen dann ja teilweise Hallen mit Tausenden von Menschen. Wie ist das so einzuschätzen?
Also erstmal kann man sagen, dass das natürlich voll den euphorisierenden Effekt hat, in so einer Riesenhalle zu sein, so ein richtiges Massenerleben, so ein, ja, wie so ein Gruppenphänomen, was man da mitbekommt. Und das kann natürlich auch Veränderungen anstoßen. Gleichzeitig ist sozusagen kritisch zu sehen an solchen Veranstaltungen, dass das Individuum eben nicht im Blick ist. Also man weiß jetzt nicht, wie jede Person in dem Raum auf das Gesagte reagiert. Vielleicht fällt dem einen oder anderen die Abgrenzung auch schwer und da merkt derjenige vielleicht im Publikum, das geht mir hier zu nah oder so. Und genau, das ist, was man sagen könnte, was schwierig ist. Und
es kann in dem Moment dann ja auch schwer abgefangen werden.
Genau, das, da eben keine Auffangmöglichkeiten ist und ja, das ja auch gar nicht zu leisten ist, zu sagen, selektiv, wer im Publikum ist sozusagen geeignet und wer nicht, oder das ist ja gar nicht möglich.
Also zusammenfassend, wann würdest du sagen, ist es sinnvoll, ein Coaching zu machen und wann ist es eher sinnvoll, in eine Therapie zu gehen?
Also ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, einen Fall, und zwar ging es da um eine Frau Ende 20, die kurz vor einer Prüfung stand und dann leider durchfiel und hatte dadurch halt ziemlich viel Stress mit ihren Eltern, auch mit ihren Freunden. Und sie ist damals zu einem Coach gegangen, der ihr gesagt hat, er könnte innere Blockaden lösen und ihren Energiefluss wieder in Schwung bringen und ihr auch ziemlich genau gesagt hat, was sie dafür machen soll. Sie sollte eben ihre Wohnung umstellen, weil die Energie da ganz schlecht wäre, oder sogar ausziehen. Und die Klientin hat das eben alles befolgt, weil sie sich daran wie so ein Strohhalm geklammert hat und sie natürlich gehofft hat, alles löst sich auf, wenn sie jetzt umzieht und die schlechten Energien weg sind. Aber im Nachhinein sagte sie dann auch ziemlich deutlich, dass das eigentlich was Depressives war und erst im Nachhinein, als sie eine Therapie aufgenommen hat, gemerkt hat, wie viel da einfach auch vorher schiefgelaufen ist und dass die Frau sie eigentlich auch in so eine gewisse Abhängigkeit gebracht hat, weil sie dann auch anfing mit transgenerationalen Konflikten und dass es aus einem früheren Leben noch sei und da unheimlich viel auf ihr abgeladen hat. Und ja.
Das heißt ja aber auch, dass man das vielleicht manchmal selbst gar nicht so unbedingt gut einschätzen kann, ob jetzt schon eine Therapie notwendig ist oder nicht. Gibt es denn da irgendwie Hilfestellungen, wie man das gut rausfinden kann?
Also prinzipiell ist, glaube ich, immer eine Anlaufstelle der Hausarzt oder die Hausärztin. Die sind mittlerweile auch da gut mit ausgebildet, sozusagen auch da weiter zu verweisen. Dann gibt es Beratungsstellen, wo man sozusagen auch nochmal sich Hilfe holen kann, dass die nochmal einschätzen, wie sozusagen das Ausmaß ist und was dann das richtige Angebot wäre. Therapeutische Sprechstunden, wo sozusagen auch schon mal erst Einschätzungen stattfinden und man sich dann eben gegebenenfalls auf eine Warteliste setzen kann, aber auch sowas wie eine Telefonseelsorge wäre ja was ganz Niederschwelliges, wo man auch eine Art Rückversicherung bekommen könnte.
Aber wie du gerade gesagt hast, manchmal kommt man ja eben auf eine Warteliste und muss dann sehr, sehr lange warten, bis man dann tatsächlich einen Platz hat bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Würdest du sagen, ist es dann nicht besser, in ein Coaching zu gehen, als gar nichts zu haben? Oder kommt es da dann halt wieder ein bisschen drauf an?
Wahrscheinlich kommt es drauf an, weil wie in dem Fall eben hat es das Ganze ja noch schlimmer gemacht und die Symptomatik noch verschlechtert. Trotzdem ist es natürlich ungut, die langen Wartezeiten, die wir im Moment haben, und ich kann jeden verstehen, der froh ist, irgendwas tun zu können oder irgendeinen Strohhalm zu haben, an den man sich klammern kann. Nur da auch, nicht völlig die Augen zu verschließen vor dem, was vielleicht passiert.
Und vielleicht noch die andere Frage, also wenn ich mir selbst überlege, Coach werden zu möchten, was würdest du denn da raten? Wie kann ich vielleicht eine fundierte Coaching-Ausbildung machen, um dann auch Menschen wirklich auch gut beraten zu können.
Mhm. Also genau, ich würde schon dazu raten, eine grundständige Ausbildung oder Grundlagenstudien in dem Bereich zu machen, wo man sich dann eben auch spezialisieren wollen würde. Und dann ist natürlich wie bei allem wichtig, die Fachkenntnisse und auch einfach unheimlich viele Erfahrungen zu sammeln in der Praxis, dass man eben auch dementsprechend beraten kann. Weiterhin sind eben sowas wie Gesprächsführungskenntnisse unerlässlich, also dass man auch auf der Ebene sozusagen sich weiterbildet und im besten Fall sich vielleicht auch einem Verband anschließt, der sich eben gewissen ethischen Richtlinien oder Qualitätsmerkmalen unterschreibt, auch wenn es da, wie gesagt, leider keinen bundesweiten Verband gibt, wo jetzt alle drunter gegliedert sind.
Und sag mal, meinst du, man kann auch davon leben, von dieser Coaching-Arbeit?
Also das ist eine spannende Frage, und zwar können die wenigsten Coaches davon leben. Also in Deutschland gibt es über 30.000 Coaches, die Zahlen gehen da sehr weit auseinander, und die wenigsten können das sozusagen hauptberuflich sich damit finanzieren.
Okay. Ja, dann vielen herzlichen Dank für deine umfangreiche Einschätzung zum Themenbereich Coaching. Möchtest du vielleicht zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung davon geben, wie wir hier in der Beratungsstelle bei diesem Thema auch mit unterstützen können?
Ja, also ich würde sagen, ruft einfach an, wenn ihr unsicher seid. Also egal, in welchem Stadium ihr seid oder zu welchem Zeitpunkt das ist, sowohl bevor ihr ein Coaching anfangt, könnt ihr hier gemeinsam mit uns gucken, die Seite anschauen, den Auftritt anschauen. Auch wenn das Coaching läuft, gemeinsam zu prüfen, stimmt die Passung oder gibt es irgendwie Zweifel, Dinge, wo ihr euch unsicher seid, aber auch hinterher, also auch Klienten, die anrufen und vielleicht schon unheimlich viel Geld verloren haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch da sozusagen helfen wir und begleiten.
Und ich glaube, zusammenfassend kann man wieder mal sagen, dass es eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern man ganz detailliert hinschauen muss und dann schauen kann, ob dieses Angebot für mich passt oder nicht. Und eben es einfach gut ist, wenn man sich noch mit anderen Menschen drüber austauschen kann. Okay, nochmals vielen Dank. Und
ja, danke dir, dass du hier warst.
Dass du extra vorbeigekommen bist und den langen Weg auf dich genommen hast.
Von einem Büro ins nächste.
Dann würde ich sagen, macht's bunt. Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.